Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Schutz von Gewässern in Niedersachsen und Belohnung für Ackerwildpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu hören Sie gleich mehr. Außerdem erläutert Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe, was sie davon hält, dass die Minimierungsstrategie für Antibiotika in der Tiermast gelockert werden soll. Und dann begleiten wir drei junge Seehunde auf ihrem Weg in die Freiheit des Wattenmeers. Vielen Flüssen und Bächen in Deutschland geht es schlecht und damit auch den Fischen, Amphibien und anderen Lebewesen darin. Eine Ursache ist die Landwirtschaft. Wenn Felder direkt bis zum Ufer bewirtschaftet werden, landen oft zu viele problematische Stoffe im Wasser. Es sei denn, es gibt Gewässerrandstreifen als eine Art natürliche Barriere. Der Umweltverband BUND hat in Niedersachsen dazu 3 Jahre lang verschiedene Akteure für ein Modellprojekt an einen Tisch und an die Gewässer gebracht. Was dabei herausgekommen ist, hat unser Landeskorrespondent Nicolas Golsch gestern in Bremen gehört. Wie sah dieses Modellprojekt aus?
Also der BUND hat versucht, in 3 Modellregionen mal möglichst alle Akteure für den Gewässerschutz zu gewinnen. Also Landwirte, Wasserverbände, Landwirtschaftskammern und die Kommunen bzw. Kreise. Und hat an sehr konkreten verschiedenen Gewässern ausprobiert, was es denn braucht, um diese Gewässerrandstreifen, Sie haben sie erwähnt, wirklich so zu gestalten, dass sie ihren Zweck auch erfüllen. Das Ganze war auf 3 Jahre angelegt und Teil des sogenannten Niedersächsischen Weges, den man hier schon vor Jahren aufgelegt hatte. Das ist ein relativ einmaliges Projekt in Deutschland, bei dem sich eben Landwirtschaft und Naturschutz zusammen mit der Landesregierung und den Kammern regelmäßig treffen, um eben Lösungen zu finden. Und dieses gegeneinander Ausspielen von Umwelt und Agrarwirtschaft, das es hier lange gab in Niedersachsen, das es ja teilweise auch in anderen Regionen noch gibt, zu beenden und da eben gemeinsam Lösungen zu finden.
Wie wurde das Ganze umgesetzt?
Also in diesen 3 Modellregionen, die ich erwähnt hatte, gab es jeweils 5 Dialogveranstaltungen, auf denen man ganz vorne angefangen hat. Es gibt hier in Niedersachsen die gesetzliche Vorgabe, dass Landwirte direkt am Ufer von Flüssen und Bächen in einem Bereich zwischen 3 und 10 Metern, je nachdem wie breit dann der Fluss ist und wie wichtig der ist, keine Pestizide einsetzen dürfen und keinen Dünger benutzen dürfen. Und das ist aber nur der Grundstein. Also da ist natürlich aus Naturschutzsicht noch sehr, sehr viel mehr möglich. Und da hat man angesetzt vom BUND. Also man hat versucht, Blühstreifen anzulegen oder Gehölze zu pflanzen, die dann eben auch Tieren Unterschlupf bieten oder Nistmöglichkeiten für Vögel bereithalten. Und dann soll sich dadurch eben auch der Zustand der Gewässer verbessern. Da waren viele Landwirte vorher skeptisch, aber man hat dann versucht, sie eben von Anfang an mit ins Boot zu holen. Es gab eine unabhängige Agentur, die diese Veranstaltung moderiert hat, um keine Seite zu bevorzugen. Die Landwirtschaftskammern waren dabei, haben Beratung angeboten und haben dann auch informiert, welche Fördermöglichkeiten es gibt für solche Maßnahmen. Und so hat man eben dann doch viele überzeugen können, mitzumachen. Hubertus Berges war gestern dabei bei der Präsentation in Bremen. Er ist Vizepräsident des Landvolks, also des Landesbauernverbandes in Niedersachsen und selbst auch Landwirt in Kloppenburg.
Ja, da zeigt es sich immer wieder, man muss sich einfach an den Tisch setzen, reden und kommt dann eben auch zur Lösung.
Es wurde viel geredet und es gab eben auch Geld dafür, entweder aus EU-Töpfen oder aber von anderen Geldgebern, wie zum Beispiel der Bundesstiftung Umwelt, die auch eben mitgemacht hat bei diesem Projekt.
Was ist dabei herausgekommen?
Rausgekommen sind ganz konkrete Projekte an kleinen Flussabschnitten. Da wurden eben zum Beispiel Blühstreifen angelegt und man hat auch dokumentiert, wie es dazu gekommen ist und auch wie schwer es teilweise ist, das alles zu koordinieren. Also an einem Fluss liegen ja teilweise verschiedene Felder, die oft von verschiedenen Landwirten bewirtschaftet werden. Da bringt es dann wenig, wenn der Blühstreifen nur 100 Meter lang ist am Ufer, dann abreißt, weil eben der Nachbarlandwirt nicht mitmacht. Also es braucht eigentlich in jeder Kommune einen kleinen runden Tisch, der sowas alles koordiniert. Das ist eins der Ergebnisse, sagt die niedersächsische BUND-Vorsitzende Susanne Gerstner. Und sie sagt, es braucht auch zum Teil einfachere Mechanismen, als es sie bisher gibt, um den Landwirten zu ermöglichen, dann eben auch an entsprechende Förderungen zu kommen.
Ja, was wir brauchen, sind auf der einen Seite gute Förderbedingungen, die dazu führen, dass diejenigen, die tatsächlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus ökologische Leistungen erbringen, dass die auch eine entsprechende Honorierung bekommen. Das heißt, es geht einfach über das reine Ausgleichen von Ertragsverlusten hinaus. Es muss eine Anreizkomponente dabei sein, sodass tatsächlich Landwirtinnen und Landwirte Interesse bekommen, auf den eigenen Flächen ökologisch wirksame Maßnahmen umzusetzen.
Das sagt auch das Landvolk. Vielerorts sei es einfach zu bürokratisch, an das Geld zu kommen. Und Susanne Gerstner sagt, ihr werde auch ein bisschen bange mit Blick auf die Reform der GAP, also der europäischen Agrarförderung, die ja jetzt in die neue Periode geht. Da sehe es gerade so aus, sagt sie, dass es eher weniger Geld für solche Projekte geben soll. Und das würde dann eben Projekte wie das hier in Niedersachsen erschweren. Und man hat aber für viele Probleme, auf die man gestoßen ist, jetzt eben Lösungen gefunden gemeinsam. Und hofft damit, dass man dann auch noch im Rahmen der GAP vielleicht den einen oder anderen überzeugen kann und eben auch in anderen Regionen Landwirte und Naturschützer zusammenbringen kann.
Nikolaus Golsch über das Modellprojekt für Gewässerschutz in Niedersachsen. Danke dafür. Wie können Landwirte also mit mehr Rücksicht auf Natur und Umwelt wirtschaften? Biodiversitätszertifikate, so heißt die Lösung in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat das Umweltministerium zusammen mit einem Berufsverband für ökologischen Landbau diese Zertifikate entwickelt, die mehr Artenvielfalt auf dem Acker belohnen und entlohnen. Unser Landeskorrespondent Heinrich Pfeiffer hat sich das Pilotprojekt gestern Abend auf einem Hof erklären lassen.
In der mecklenburgischen Schweiz, südöstlich von Güstrow, liegt das Gut Barz. Auf 1400 Hektar betreibt die Manfred-Hermsen-Stiftung seit 1999 biologischen Landbau. Auf diesen Flächen haben Landwirtschaftsberater Arne Bielau und sein Team das Konzept für die Biodiversitätszertifikate erprobt. Hierfür werden zunächst die Flächen nach seltenen Arten untersucht. Zusammen mit dem Umweltminister Till Backhaus, SPD, führt Bielau vor, wie das konkret aussieht.
Dann, was haben wir noch? Ja, die Acker-Lichtnelke, das ist rote Liste 2.
Das heißt, wir haben jetzt schon zusätzlichen Gewinn erwirtschaftet. Ich genau. Habe erwirtschaftet.
Wie lange waren wir hier?
Das lohnt sich. Also, wie viel haben wir? 140 Euro habt ihr schon gefunden.
Wir haben jetzt auf Anhieb 6 Kennarten. Das wären also 100 Euro plus 60 Euro. Und dann haben wir davon eine rote Liste Art 2. Das ist die Acker-Lichtnelke. Dafür gibt es 480 Euro dann für die Fläche nochmal drauf. Und dann haben wir die rote Liste 3. Dafür gibt es 200 Euro als Pauschale obendrauf.
Also ich gehe nicht mehr arbeiten, ich mache das jetzt.
Mit einer App können die Arten auf dem Acker kartiert werden. Dabei geht es um seltene Arten, Arten wie der Rittersporn, die anzeigen, hier gibt es eine hohe Biodiversität. Mindestens 6 dieser Arten müssen in einem bestimmten Bereich kartiert werden. Erst dann hat der Betrieb Anspruch auf ein Zertifikat und kann dieses verkaufen. Das gilt auch für den Ackerfeldrand. Umweltminister Till Backhaus hebt hervor, wie besonders das alles ist.
Standort genau. Zeitpunkt, Ort, da kann jeder wieder hingehen mit seinem Smartphone und sagen, was, das ist das Acker-Wildkraut-Rittersporn. Habe ich wiedergefunden an dem Standort. Und das ist das Besondere. Und das ist schon einmalig, was jetzt in Vorbereitung ist. Und die glänzen die Augen nicht nur bei den Artenschützern, sondern auch bei den Landwirten, weil sie dafür vergütet werden. Und das finde ich gerecht.
Georg von der Goltz bewirtschaftet den Hof, auf dem das Projekt mit getestet wurde.
Und das ist ja der Vorteil von diesen Acker-Wildkräutern. Die kosten jetzt ja keinen Ertrag in dem Sinne. Ich meine, wenn hier Klatschmohn und Kornblume in Massen wächst und alles ist rot, das tut weh irgendwann. Aber hier, das hier oder so eine Acker-Lichtnelke wie da hinten oder der Acker-Gauchheil, der kostet mich jetzt keinen Ertrag. Ist auch eine rote Liste-Art. Und er hat sie abgepflückt, nicht ich.
Im Umweltministerium begleitet hat das Projekt Thorsten Permin. Mit diesen Zertifikaten könne die gesellschaftliche Relevanz von Ökosystemen vermittelt werden, so der Umweltwissenschaftler.
An Menschen vermitteln, die nicht beruflich damit zu tun haben, aber trotzdem davon partizipieren. Und die Biodiversität, um die es hier heute geht, ist die Grundlage aller Ökosystemleistungen.
Doch wer kauft solche Zertifikate? Thorsten Permin erklärt.
Dieses Zertifikat wird an Unternehmen verkauft, also andere Branchen als Landwirtschaft, die das brauchen für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zum Beispiel. Und die Landwirte kriegen dann eben halt anteilig für die Leistung, die sie erbringen, aus diesem Topf das Geld. Eben halt im Prinzip, wenn Sie so wollen, eine Art Ertragsverlustausgleich.
Auch Privatpersonen werden solche Zertifikate kaufen. Das wisse man von den CO2-Zertifikaten, so Permin. Der naturbasierte Klimaschutz sei für Mecklenburg-Vorpommern wichtig. Weite Flächen, wenig Bevölkerung.
Also wir haben nicht viele Standortvorteile, wenn man wirtschaftlich denkt, aber manche. Und das ist einer.
Das Konzept soll den Schutz von Biodiversität für landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich attraktiver machen. Agrarberater Bielau hofft, damit Standards zu setzen.
Und da wollen wir eigentlich auch mit diesem System, ich hoffe, wir schaffen das, einfach auch eine Messlatte stellen, damit auch ein Standard zumindest europaweit gesetzt wird und nicht einfach 1000 verschiedene Zertifikate da sind, wo man nicht mehr weiß, ist da wirklich überall Qualität hinter.
Die Markteinführung ist für das kommende Jahr geplant. Die Zertifikate sollen zum Preis von je 30 Euro zu haben sein. Für Landwirte ergibt sich je nach Artenreichtum und Schutzstatus pro Hektar eine Vergütung zwischen 200 und 400 Euro.
In Mecklenburg-Vorpommern ist das Pilotprojekt für Biodiversitätszertifikate gestartet und Heinrich Pfeiffer berichtete. Rinder und Schweine, Hühner und Puten, in der Landwirtschaft gehaltene Tiere bekamen 2025 etwas weniger Antibiotika verabreicht als im Vorjahr. Schaut man sich die Zahlen genauer an, klingt das allerdings nicht mehr so gut. Speziell in der Tiermast werden nach wie vor viele Antibiotika eingesetzt, sogar zum zweiten Mal in Folge mehr als zuvor. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, hat in dieser Woche die Daten aus dem Jahr 2025 bewertet. Und es zeigt sich, dass vor allem bei der Mast von Hühnern und Puten wieder deutlich mehr Antibiotika eingesetzt wurden, was die Gefahr von Resistenzen erhöht. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will sein Konzept zur Minimierung von Antibiotika nun vereinfachen. Warum die Deutsche Umwelthilfe die vorgeschlagenen Lockerungen ablehnt, das hat mir am Vormittag Reinhild Benning gesagt, die sich bei der DUH mit Landnutzung und Agrarökologie befasst.
Wir sind damit nicht einverstanden. Hier wird im Namen des Bürokratieabbaus tatsächlich ein Standard abgebaut, nämlich dass die 25% der Betriebe, die den höchsten Antibiotikaverbrauch haben, Maßnahmenpläne vorlegen müssen, wie sie diesen reduzieren wollen.
Sie wollen das Minimierungskonzept weiterentwickelt sehen. Welche Ideen haben Sie denn dazu?
Die großen Stellschrauben sind der Tierschutz und die Fütterung sowie die Zucht. Das heißt, der Tierschutz ist die beste Prävention gegen den Bedarf für Antibiotika. Im ökologischen Landbau etwa sehen wir, dass deutlich weniger Antibiotika überhaupt benötigt werden. Wenn wir das jetzt übertragen, heißt das, die Haltungsformen 1 und 2 sollten im Grunde aus den Supermarktregalen verschwinden. Sie sollten auch aus der Gastronomie verschwinden, denn diese sind mit sehr hohen Antibiotikagaben verbunden. Für den Gesetzgeber bedeutet das, hier bei den 25% der höchstverbrauchenden Betriebe die Maßnahmenpläne auch umzusetzen für mehr Tierschutz. Und das kann bedeuten, Behörden gehen, also Veterinärbehörden gehen in die Betriebe bei den 25%, die am meisten Antibiotika verbrauchen und sagen, ja, ich glaube, sie müssen ein Drittel weniger Tiere halten, denn mit der Massentierhaltung in industriellem Maßstab kommen Sie leider nicht klar, lieber Betriebsführer. Sie müssen die Tierzahlen zum Beispiel halbieren oder um ein Drittel kürzen. Und mit weniger Tieren und mehr Platz je Tier ist in der Regel der Gesundheit auch gedient.
Gibt es auch Unterschiede in den Tierrassen? Die einen liefern mehr Fleisch, die anderen sind vielleicht gesünder.
Ja, vielen Dank für das Stichwort. Tatsächlich ist die Zucht hochproblematisch. Etwa bei Geflügelfleisch sehen wir im Restaurant vielleicht, dass die Hähnchenbrust in kleinen Schnetzeln vor uns liegen. Dahinter steht aber oft unermessliches Tierleid. Über 90% der Zuchtlinien, die in Deutschland eingesetzt werden zur Hähnchenfleischproduktion, stammen aus, nach unserer Einschätzung, aus Qualzucht. Das bedeutet, den Tieren werden so große Brustmuskeln angezüchtet, dass dies Leid bei den Tieren verursacht, schon wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Und damit sind viele Höfe, die diese Tiere dann mästen, überfordert. Sie können die Tiere nicht gesund halten, denn sie sind so anfällig für Infektionen und für Schwäche, sodass Antibiotika hier bei einer Mehrzahl der Betriebe zum Einsatz kommen. Und das ist ein System, das nicht in Ordnung ist. Daher fordern wir auch hier Qualzucht verbieten. Diese Linien müssen im Grunde aus der Erzeugung verschwinden. Langsam wachsende Linien, die dann auch gesund bleiben können, sind bei der Zucht hier empfehlenswert. Leider fehlt der gesetzliche Rahmen dafür.
Lockerungen im Konzept zur Minimierung von Antibiotika sehen auch vor, dass die Angaben zu Tierzahlen nicht genau, sondern durchschnittlich erfolgen sollen. Warum ist das für Sie ein Problem?
Es kann dann dazu kommen, dass die Menge der Antibiotika, die in einem Stall gegeben wurden, auch auf die toten Tiere bezogen wird. Das heißt, hier wird die Grundzahl der Tiere, für die Antibiotika eingesetzt wurde, künstlich vergrößert, damit das Einzeltier auf dem Papier so dasteht, dass es weniger Antibiotika bekommen habe. Dieser Trick, dass jetzt nach jahrelangem Verfehlen der Reduktionsziele auf dem Papier rechnerisch mehr Tiere, nämlich auch die Abgänge, die Verluste an Tieren mit hineingerechnet werden sollen, damit die Zahlen besser aussehen im Sinne einer Reduktion, das ist aus unserer Sicht nicht glaubwürdig und vor allen Dingen nicht zielführend dabei, dass wir uns ehrlich machen, diese Form der industriellen Tierhaltung ist mit hohen Antibiotika-Einsätzen verbunden. Das ist systematischer Missbrauch von Antibiotika. Schauen wir in andere Länder, dann sehen wir, dass etwa Dänemark mit 30 Milligramm Antibiotika pro Tier auskommt, während wir in Deutschland bei fast 70 Milligramm pro Kilogramm Tiergewicht in Deutschland an Antibiotikaverbrauch liegen. Hier zeigt sich, die Reduktionsmöglichkeiten sind riesig, aber mit den Maßnahmen, die jetzt geplant sind, werden wir nicht zu dieser Reduktion kommen, sondern verschleiern die Probleme.
Wie steht das deutsche Dokumentationssystem denn im EU-Vergleich da?
Das Dokumentationssystem ist insgesamt brauchbar. Es ist ein Benchmarking. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt nicht Lockerungen bei den Betrieben machen, die wir doch eigentlich anleiten möchten, mit weniger Antibiotika klarzukommen. Das System des Benchmarkings in Deutschland ist gleichzeitig nur so gut, wie Behörden es kontrollieren. Und hier ist leider der Buchstabe des Gesetzes nicht genau genug. Wenn ich eine Veterinärin bin und ich gehe auf einen Hof, ich sehe, er hat 10-mal hintereinander den höchsten Antibiotikaverbrauch in Deutschland, dann sind mir als Veterinärin trotzdem die Hände gebunden. Es ist ganz schwierig, diesem Betrieb zu sagen, tut mir leid, du musst deine Tierzahlen reduzieren oder andere Tierschutzmaßnahmen einfügen oder eine andere Zuchtlinie einsetzen. Denn dazu reichen die deutschen Gesetze bisher nicht aus. Und das bedeutet, hier braucht es Verbesserungen, um das Benchmarking, das Erfassungssystem, wie wir es in Deutschland haben, so gut zu machen, wie es in anderen Ländern schon funktioniert.
Soweit das Gespräch mit Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe über Antibiotikagaben bei landwirtschaftlichen Tieren.
Programmtipp. Ich finde es eben interessant, dass in den 1950er Jahren zum Beispiel in der ersten intensiveren Automatisierungsdiskussion genau dieselben Ängste kursierten.
Künstliche Intelligenz programmiert wie ein Softwareingenieur, beantwortet medizinische Fragen besser als mancher Arzt und es laufen auch schon Podcasts, die nur KI macht.
Diese Erneuerungskrise, die kommt aber nicht von KI. Man könnte es sogar noch weiter zuspitzen und sagen, die jungen Leute, die leiden heute nicht unter KI, die leiden unter zu wenig KI.
Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte. Macht KI uns alle arbeitslos? Um 17.05 Uhr im Programm und in der Deutschlandfunk-App.
Alles, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, hat nicht zu einer Reduktion der Wissensarbeit geführt.
Die Zahl der Seehunde in der Nordsee hat sich nach den großen Seehundsterben früherer Jahre gut erholt. Rund 8000 Tiere wurden im vorigen Jahr alleine vor der Nordseeküste Niedersachsens gezählt. Der Schutz im Nationalpark Wattenmeer ist Hauptgrund dafür. Aber immer wieder liegen neugeborene Seehunde an den Stränden, sogenannte Heuler. Sie werden eingesammelt und in der Seehundstation in Norddeich aufgepäppelt. Gestern reisten gleich zwei Umweltminister an, um drei kleine Seehunde wieder auszuwildern. Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD und Niedersachsens grüner Umweltminister Christian Meyer. Mit dabei war Vanja Budde.
Die Seehundstation im Küstenort Norddeich, ganz im Westen Ostfrieslands, ist mit 250.000 jährlichen Gästen das meistbesuchte Nationalparkhaus am Wattenmeer. Leiter Peter Linau und sein Team aus Pflegern, Tierärztinnen und ehrenamtlichen Helfern haben dieses Jahr 123 Heuler aufgepäppelt. Je mehr Touristen im Wattenmeer und an den Stränden herumlaufen, desto mehr Jungtiere muss die Station aufziehen, seufzt Linau.
Also wenn ein Seehund am Badestrand liegt, dann kommt der eine Tourist und wirft ihn ins Wasser, weil er ja Wasser braucht. Der andere klaut den Kindern Eimer und überkippt den kleinen Seehund mit Wasser, weil er das bei Delfinen im Fernsehen gesehen hat. Und der dritte zieht ihn an Land, damit er nicht ertrinkt.
Seehunde sind Wildtiere, betont Linau und appelliert an die Touristen, Abstand zu halten und die Tiere in Ruhe zu lassen. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hört interessiert zu. Er kennt das alles aber schon. Im Mai war der Grünen-Politiker hier, um junge Kegelrobben wieder in die Nordsee zu entlassen. Das größte noch in Deutschland lebende Raubtier. Die Kegelrobbe war im Wattenmeer ausgestorben. Jetzt gibt es wieder einige hundert Tiere. Heute werden nach 2 Monaten in der Station 3 junge männliche Seehunde in die Freiheit entlassen. In großen Weidenkörben werden sie an Bord eines Transportbootes getragen. Mittlerweile ist auch Bundesumweltminister Carsten Schneider zu der Gruppe gestoßen. In kurzer Hose und Polohemd wirkt der SPD-Politiker wie im Urlaub. Los geht die Fahrt von Norddeich nach Jüst. Nach 45 Minuten setzt der Kapitän das Boot im Osten von Jüst mit dem Bug auf den Strand. Mit Blick auf die Bettenburgen der Nachbarinsel Norderney klettern die Minister über eine Leiter auf den goldgelben Sand. Das ist ja wie in der Karibik hier, staunt der aus dem küstenlosen Thüringen stammende Carsten Schneider. Die Politiker und Peter Linau nehmen jeder hinter einem der 3 Weidenkörbe Aufstellung. Fotografen und Kamerafrauen machen sich bereit.
Peter, mach langsam, ne?
Dann werden die Körbe geöffnet und 2 Heuler schieben sich mit ihren Vorderflossen eilig in den Nordsee. Der dritte zögert und betrachtet erst einmal die ungewohnte Umgebung. Als schließlich alle 3 sich in den ufernahen Wellen tummeln, ist Bundesumweltminister Carsten Schneider ganz versonnen.
Es ist eine großartige Natur, es ist eine fantastische Landschaft und es sind bezaubernde Tiere.
Damit die 3 kleinen Seehunde nach dem dramatischen Start ein gutes Leben haben, brauchen sie neben Ruhe vor dem Menschen vor allem eine intakte Umwelt. Dazu wolle er beitragen, meint der Bundesumweltminister, barfuß am Strand.
Der Schutz insbesondere des Wattenmeers liegt mir extrem am Herzen, weil die Meere in einem schlechten ökologischen Zustand generell sind. Also bei uns die Ostsee vor allen Dingen, aber auch die Nordsee. Ich möchte, dass wir, das habe ich im Kabinett beschließen lassen, im Bundestag liegt es noch, ein Gesetz, dass das Naturschutzgebiet Wattenmeer noch mal stärker geschützt wird, indem hier keine Öl- und Gasbohrungen mehr stattfinden können. Das liegt jetzt im Bundestag und muss dann von der, die SPD steht dahinter, die Union überlegt noch, auch beschlossen werden.
Deutschlands Abkommen mit den Niederlanden zur Gasförderung vor Borkum ist davon allerdings nicht betroffen, rügen Kritiker. Landesumweltminister Christian Meyer.
Dass da vor Borkum Gasförderung entsteht, halte ich nicht für vereinbar mit dem Weltnaturerbe. Das ist eine Riesengefahr, auch für, wenn was passiert. Und ich finde es auch nicht in diesen Zeiten der Klimakrise sinnvoll, da was Neues zu erschließen.
Schifffahrt, Fischerei, Schadstoffe, massiver Ausbau der Offshore-Windindustrie. 40 Jahre nach der Gründung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer sei das einmalige Schutzgebiet massiv bedroht, klagten 10 Umwelt- und Naturschutzverbände vor kurzem. Sie übergaben Umweltminister Meyer ein Positionspapier, in dem sie ein Aktionsprogramm des Landes zum stärkeren Schutz des Wattenmeeres fordern.
Also ich habe die Forderungen der Umweltverbände der gemeinsam sehr ernst genommen. Wir werden auch daran arbeiten, weiter mit denen zusammen so einen Aktionsplan zu entwickeln. Wir machen schon sehr viel, aber natürlich machen wir nie ausreichend genug. Also wir müssen natürlich gucken, wie wir weiter Fördermittel in die Region kriegen, um Natur wiederherzustellen.
Doch die Forderung der Umweltverbände, auf der Hälfte der Nationalparkfläche Fischerei komplett zu verbieten, weist der Grünen-Politiker zurück und verweist auf eine neue EU-Vorgabe für ein Fischereiverbot in Teilen der Meere Europas.
Da steht 10% des Küstenraums. Das, habe ich zugesagt, setzen wir um, aber auch nicht mehr. Ich habe auch viele Vorschläge, über die ich mich sehr gefreut habe, wo Umweltverbände und Fischer gemeinsam gesagt haben, nehmt diese Flächen, da können wir mit leben, das ist ein kleiner Einschnitt. Aber wenn ihr uns die anderen lasst, können wir da weiter Krabbenfischerei machen.
Keinem Krabbenfischer werde die Existenz genommen, betont Meyer. Der Ausbau der Offshore-Windparks müsse weitergehen, um die Energiewende zu schaffen. Es werde aber derzeit untersucht, wie das umweltfreundlicher geschehen könne.
Seehundauswilderung im Wattenmeer. Zum 1. September werden zunächst die Bahnhöfe Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Kiel und Braunschweig alkoholfrei. Das Verbot betrifft den Konsum auf den Bahnsteigen sowie in den Bahnhofshallen. Ausgenommen bleibt der Ausschank in der Bahnhofsgastronomie sowie das Mitnehmen von alkoholischen Getränken in Taschen. Nach der Sturzflut im Himalaya gibt es Warnungen vor weiteren Überflutungen. Mehr ab 10 nach 12. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.